Du bringst natürlich Erfahrungen mit aus wahnsinnig vielen Branchen, Organisationen, Strukturen. Die Erfahrung bringst du mit und du weißt, wenn du drauf guckst auf ein Unternehmen, wenn du da mal eintauchst ein Stück weit, kennst du relativ schnell, wo sind Hebel, wo sind Schwachstellen, wo musst du hinlangen. Die Erfahrung, die bringt man natürlich mit. Und das ist der Vorteil. Und deswegen kaufen sich viele auch einen Interim Manager ein, weil du genau die Schlagzahl dann mitbringen kannst von Anfang an. Sonst könntest du gar nicht so schnell wirken.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Lieber Ralf, herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge. Es ist für mich wirklich eine sehr große Freude, dass du heute hier bist. Wir kennen uns ja schon seit einer Weile und endlich kommt es auch zu einem gemeinsamen Podcast. Freut mich sehr. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, würde ich dich natürlich bitten, dich einfach mal vorzustellen. Was machst du? Wo kommst du her? Dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl hat, wer du bist.
Ja, hallo Viktor. Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ralf Meißel. Ich bin gelernter Betriebswirt und Controller. Ich habe mein Handwerkszeug, habe ich in der Automobilindustrie gelernt, in weltweiten Konzernen, war da auch einige Jahre im Ausland und habe danach meine Karriere ausgebaut bis zum CEO und Alleingeschäftsführer im Mittelstand. Bevor ich dann vor circa 12 Jahren entschieden habe, mich selbstständig zu machen als Interim Manager in Finance und Controlling. Also das mache ich jetzt seit 12 Jahren und da spezialisiert auf das Thema Private Equity, Startup ist häufig dabei und Mittelstand.
Mhm. Klasse. Und über ein paar dieser Themen wollen wir natürlich sprechen. Also gerade, du hast dich ja auf das Thema PE oder Portfoliogesellschaften im PE fokussiert. Und das würde mich und ich denke auch die Gäste interessieren, wie ist so die Rolle eines CFO oder eines Interim CFO in diesem Umfeld? Wie unterscheidet sich das vielleicht auch von einem Mittelstand oder vielleicht auch von einem Großunternehmen? Du hast ja zum Glück schon vieles gesehen oder alles gemacht. Deswegen wäre das auch für mich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und bevor ich mit der ersten Frage loslege, nochmal eine Bitte an alle Zuhörer oder Zuschauer natürlich. Gerne einfach abonnieren, liken oder vielleicht 5 Sterne vergeben, wenn es euch gefällt. Das hilft uns, diese Finance-Themen einfach in die Masse, in die weite Welt zu tragen. So, Ralf, jetzt das Thema CFO in einem PE-Umfeld. Wenn du ein neues Mandat bekommst als Interim CFO in einer PE-Portfoliogesellschaft, was ist ein typischer, klassischer, konkreter Auftrag an dich?
Da komme ich mit einer ganz schlauen Antwort. Es kommt drauf an.
Es kommt darauf an. Zähl mal auf. Was können so die Top 3 interessantesten Themen sein?
Also so ein bisschen würde ich es festmachen am Lebenszyklus der Gesellschaft. Ist es Growth-Situation? Ist es ein Turnaround? Ist es eine Exit-Situation? Die Grundaufgabe, ich sage mal 50-60% Finance ist zumindest aus meiner Erfahrung immer sehr ähnlich oder gleich strukturiert. Genau, und dann kommt es eben darauf an, wo bist du da im Lebenszyklus. Und wenn ich jetzt mal von ausgehe, dass circa 70% meiner Mandate Restrukturierung oder Transformation ist, dann geht es in der Regel darum, dass es A, mal ein sauberes Finanzmanagement braucht, ein sauberes Controlling braucht, das aufgebaut werden muss. Es geht immer um das Thema Liquidität. Die ist in der Situation natürlich immer sehr knapp. Das heißt, eine Liquiditätssteuerung aufbauen, schauen, wo sind die wesentlichen Hebel, wo du schnell Liquidität schöpfen kannst. Das ist so der zweite Part. Und dann natürlich ein Stück weit anpassen, Umbau der Organisation, Businessmodell und so weiter. Mhm. Ja, genau, das sind eigentlich so die normalen Situationen.
Jetzt ist es ja so, dass PEs ja bekanntermaßen nicht viel Zeit haben. Die kaufen eine Gesellschaft auf Zeit, kann man so sagen. Und dann wollen sie auch in meistens, nach meiner Erfahrung, so Zeitraum 4 Jahre plus minus, wollen sie auch den Exit machen. Also das heißt, die haben jetzt auch nicht ewig Zeit, da lange große Themen anzustoßen, sondern sie wollen den Laden relativ schnell sauber strukturieren. Das heißt, die Zeit ist knapp. Was sind so die ersten 10, 20 Tage, die man von dir auch erwartet oder so, wenn du da reinkommst? Was sind so die Themen? Wie gehst du vor?
Ja, interessante Frage. Zeit ist tatsächlich immer der limitierende Faktor in den ersten Tagen, weil dann relativ schnell nach Start in dem Mandat die Frage gestellt wird, wie ist denn meine Einschätzung? Und da musst du ja mit einer fundierten Antwort kommen, denn in ein paar Wochen oder Monaten wirst du daran gemessen. Das heißt, ich habe für mich in der Regel einen Fahrplan, mit dem ich starte, mit bestimmten Unterlagen, die ich mir ganz am Anfang anschaue. Also es ist eine Papierschlacht, sag ich mal, in den ersten paar Tagen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich spreche mit sehr vielen Menschen in der Organisation. Also ich versuche hier in den ersten Tagen einen Abgleich der Realität zu machen. Heißt, ich kriege ja die Informationen, bevor ich ein Mandat starte. Und die sind möglicherweise nicht immer das, was ich tatsächlich vor Ort vorfinde. Nicht, weil mir jemand was Falsches erzählt, sondern weil in der Organisation etwas passiert, das vielleicht beim Investor noch nicht angekommen ist. Weil es Meinungen im Management-Team gibt, in der Organisation, in Abteilungen, die man noch nicht kommuniziert hat.
Die noch nicht hochgespült wurden zum Investor, ne?
Genau. Und da versuche ich mal abzugleichen, was weiß ich bis zum Start und was finde ich tatsächlich vor Ort vor. Das heißt, ich gucke mir ganz konkret von Anfang an wie schaut der Business Case aus, der mal an Bankeninvestoren gegangen ist? Wie schauen die letzten Reportings aus, die letzten 3 Jahresabschlüsse, Kreditverträge? Also alles, was ich in irgendeiner Form an Papier kriegen kann. Weil das ist Konsens. Das ist das, was jeder weiß und jeder gelesen hat und jeder mit übereinstimmt.
Das ist das Offensichtliche, denke ich auch, ne?
Genau, das liegt auf dem Tisch. So, und dann gibt es das Nicht-Offensichtliche, indem du in die Organisation gehst und guckst, Management-Meinungen in bestimmte Abteilungen, also in die Finance-Abteilung, in IT, in HR, um mal zu sehen, ist das, was auf dem Papier steht, tatsächlich das, was in der Organisation ist? Gibt es bestimmte Risiken oder Chancen, die sehr offensichtlich sind und nicht kommuniziert? Und so versuche ich mir ein Bild zu machen und das dann auch zu kommunizieren und dann klar zu sagen, der Auftrag ist lösbar, ist machbar oder ist schwierig machbar oder gar nicht machbar. Das ist dann das Ergebnis.
Okay, klar. Ich habe ja auch mal in einem PE-Umfeld gearbeitet und ich kann das genau bestätigen, was du sagst. Also gerade wenn so eine Business Case, ich nenne es mal Broschüre erstellt wird, da war ich als VP Controlling mitbeteiligt. Das darf man nicht vergessen, das ist eine Broschüre, ne? Eine Verkaufsunterlage und das ist natürlich auch dem PE bewusst. Die machen das nicht zum ersten Mal und deswegen holen die sich auch einen Experten und damit du halt dann diese Einschätzung treffen kannst, okay, wie weit ist diese Broschüre von der Realität weg? Wie viel steckt da tatsächlich an ja, an Fakten, an Basis dahinter, ne? Und wie viel ist da vielleicht nur farbige Tinte oder so? Und du hast gesagt, okay, du machst tatsächlich auch eine Einschätzung, machbar, schwierig machbar oder schwer machbar oder gar nicht machbar. Das kann durchaus sein, dass du sagst, dieser Business Case ist nicht valide. Und was machst du dann? Nimmst du im Zweifelsfall das Mandat nicht an oder was kann da die Konsequenz sein?
Genau, das Mandat würde ich nicht annehmen, hatte ich in der Vergangenheit auch schon. Das letzte vor, ich glaube, 4 Wochen hatte ich ein Gespräch zu dem Thema. Da hatte ich einfach falsche Informationen bekommen, habe mir das angeguckt, habe dann mit dem Inhaber gesprochen und dann war klar, das ist nicht machbar, das ist nicht
also umsetzbar. Einfach nicht belastbar, ne, die Informationen.
Genau, Risiko ist viel zu groß, du weißt von vornherein, das kannst du nicht drehen, das Thema. Und dann musst du auch absagen, weil alles andere wäre nicht seriös.
Okay, ja, Wahnsinn. Und jetzt kommt Bobo. Kennst du das? Der Arbeitstag beginnt, du klappst den Laptop auf und wirst erstmal freundlich von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote, die irgendwo zwischen fast bestätigt und hoffentlich hat's jemand gesehen, schweben. Kurz, dein Tag startet nicht mit einem Kaffee, sondern mit einer kleinen Finanz-Adventure-Quest. Aber es geht auch anders. Mit Sage. Heute stelle ich dir den Business-Software-Anbieter Sage vor. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von mehr als 2 Millionen Unternehmen weltweit. Und jetzt mit einem cleveren neuen Teammitglied, Sage Copilot, dem KI-Assistenten in Sage Active. Der Copilot von Sage erledigt für dich den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar freundliche, bestimmte oder wirklich jetzt bitte E-Mail-Entwürfe für Zahlungserinnerungen. Du wählst nur noch den Tonfall aus. So startest du endlich mit einem klaren Kopf in den Tag und kannst dich wieder auf Wachstum, Ideen und echten unternehmerischen Impact konzentrieren. Und wenn du Sage Active mit Copilot einmal selbst ausprobieren möchtest, gibt es für alle Nice to Know for CFO Podcast-Hörerinnen und Hörer ein exklusives Angebot. Du erhältst 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate der cloudbasierten Buchhaltungslösung Sage Active inklusive Sage Copilot. Ideal, um die Kombination aus digitaler Buchhaltung und KI-Unterstützung direkt im eigenen Arbeitsalltag zu erleben. Neugierig geworden? Dann probier es einfach aus. Alle Informationen findest du unter sage.com/CFO-Podcast. Buchstabiert sage.com/CFO-Podcast. Werbung Ende. Das ist ja dann schon an der Grenze des moralisch, sagen wir, des moralisch Vertretbaren oder so. Nicht, dass du ablehnst, sondern Tatsache, dass da irgendwelche Tatsachen vielleicht auch vorgetäuscht wurden.
Ja, man könnte auch sagen, man hat manchmal eine andere Wahrnehmung.
Eine andere alternative Wahrnehmung, ne? Da kennen wir jemanden, der das auch mal gesagt hat. Was ist denn, Ralf, damit vielleicht auch die Zuhörer, die mit PE nicht so arg vertraut sind, was ist dann so der wesentliche oder der offensichtlichste Unterschied zwischen einer PE-Portfoliogesellschaft und vielleicht einem klassischen, normalen Familienunternehmen?
Was ist der Unterschied?
Klar, die Zeit ist offensichtlich ein Thema, glaube ich.
Ja, genau. Zeit ist sicherlich immer ein anderer Aspekt. Auch die Zeitschiene. Ein Familienunternehmen guckt natürlich auf die Themen über viele Jahre, natürlich über Generationen, Generationswechsel. Also da fallen ganz andere Themen an. Bei PE guckst du sicherlich immer sehr eng an den Case ran. Mhm. Du hast andere Kommunikationswege. Du hast andere Hebel und ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, gerade für den CFO in dem Umfeld ist, dass du von Anfang an sehr schnell in Verantwortung kommst und auch in die Umsetzung kommst. Während du im Familienunternehmen häufig im Hintergrund agierst, eher stiller in der zweiten oder dritten Reihe, gerade auf dem Finanzstuhl, bist du bei PE immer sofort vorne mit dran und agierst auch oft als Sparringspartner auf Augenhöhe zusammen mit dem CEO, Geschäftsführer, vielleicht auch manchmal Gründer. Für den einen oder anderen sicherlich schwierig ist, weil er die Situation nicht kennt. Aber das würde ich sagen, ist so der wesentliche Unterschied.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich habe tatsächlich mal mit jemandem gesprochen vor 2-3 Wochen, der ist als CFO bei einem Familienunternehmen, relativ großes Familienunternehmen zugegebenermaßen, 1,5 Milliarden Umsatz. Und der geht in 3 Jahren in Rente und die Nachfolge steht jetzt schon fest und ist quasi in der Einarbeitung. Also so krass habe ich das noch nie gesehen. In der Arbeitung im Sinne von, die Nachfolge muss dann unterschiedliche Bereiche durchlaufen im Unternehmen, also von Produktion bis Vertrieb und so weiter, ne? Dass wirklich in jedem aus deren Sicht relevanten Bereich tatsächlich ein sehr, sehr gutes Verständnis ist. Und das nenne ich mal langfristig. Also es war für mich sogar was Neues, dass man da 3 Jahre im Vorfeld die Nachfolge quasi nominiert und schon anfängt, diese aufzubauen systematisch. Das ist bei PE ja natürlich nicht mal annähernd so, ne?
Nein, da hast du manchmal ja auch die Lücken zwischen dem Wechsel, wenn der eine kommt oder der andere geht. Das ist ja gerade beim Exit ist es ja so, dass sich vielleicht der eine CFO verabschiedet, der andere noch nicht gefunden wird. Die Lücke, die deckst du dann eben genau mit Interim Management ab, der da reinspringt und sagt, die fülle ich bis dahin, bis der gefunden ist. Und das kann Monate, das kann im, sagen wir, im Worst Case, meine Erfahrung, auch mal 1,5 Jahre dauern, bis dann die Position gefüllt ist. Aber das ist der wesentliche Unterschied. Ja, das war gut.
Mein Eindruck ist, Ralf, dass solche Experten, also Interimsexperten so wie du, die haben natürlich ein ganz anderes Mindset. Die sind einfach in der Lage, durch jahrelanges Training sozusagen, in der Lage, sehr, sehr, sehr schnell in die Thematik reinzukommen und damit natürlich auch sehr schnell zu sagen, okay, wo sind die Knöpfe, wo sind die Hebel, die gedrückt werden müssen? Also das ist einfach auch sehr stark auch Performance getrieben, oder?
Ja, du bringst natürlich Erfahrungen mit aus wahnsinnig vielen Branchen, Organisationen, Strukturen. Die Erfahrung bringst du mit und du weißt, wenn du drauf guckst auf ein Unternehmen, wenn du da mal eintauchst ein Stück weit, kennst du relativ schnell, wo sind Hebel, wo sind Schwachstellen, wo musst du hinlangen. die Erfahrung, die bringt man natürlich mit. Und das ist der Vorteil. Und deswegen kaufen sich viele auch einen Interim Manager ein, weil du genau die Schlagzahl dann mitbringen kannst von Anfang an. Sonst könntest du gar nicht so schnell wirken.
Ja, ja. Jetzt mal angenommen, unter den Zuhörern gibt es jemanden, der vielleicht mittendrin oder kurz davor steht, als CFO oder Finanzverantwortlicher in so eine Portfolio, PE-Portfolio-Gesellschaft einzutreten. Und wir haben ja schon festgestellt, diese Welten ticken schon ein bisschen anders, ne? Also PE, Familienunternehmen, Konzerne. Was sind so die typischen vielleicht Fehler oder Fallstricke, die so ein CFO in so einem PE-Portfolio-Unternehmen machen kann? Wo kann man dann sagen, hey, da muss man aufpassen, die Welt ist tatsächlich anders?
Also da kann man viel richtig machen, aber es gibt tatsächlich ein paar Punkte, die immer wieder falsch gemacht werden. Gerade wenn du aus einem Familienunternehmen kommst, wenn du vielleicht vorher Head of Finance oder dieser klassische kaufmännische Leiter, der hier früher war. Ich habe die gleichen Fehler früher auch gemacht. Und wenn du als kaufmännischer Leiter kommst, dann hast du ein anderes Mindset und eine andere Schlagzahl. Das ist überhaupt nicht wertend und das ist auch nicht schlecht. Nur du musst dich umstellen. Das geht beim Handwerkszeug los. Im, ich sag mal, klassischen Mittelstand, Start-up, Small-Cap-Umfeld, da denkt man ja vielfach noch an Unternehmensplanung mit G&V. Eine integrierte Planung bis zum Cashflow über 3 bis 5 Jahre mit Vorschaurechnungen und Szenarien, die gibt es dort eher nicht. Also ich habe sie bis jetzt nicht gefunden. Sie wird es irgendwo geben, aber in den Fällen, wo ich im Einsatz bin, gibt es es nicht.
Ist in der Regel nicht das Steuerungsinstrument auf jeden Fall, ne?
Nein, genau. Das ist etwas, das ist ein Must-Have. Da hast du auch nicht viel Zeit, das zu lernen hinterher. Das sollte man mitbringen und das kann man sich vorher auch angucken, wenn man sich entscheidet, dass ich eine Karriere im PE-Umfeld machen will. Zwei Themen, die immer wieder falsch gemacht werden, weil sie vernachlässigt werden oder weil man nicht drauf schaut, ist einmal die Konzentration auf das Thema Kreditvertrag. Wenn du damit noch nichts zu tun hattest, ist natürlich immer so, dass du im PE-Mandat startest. Da gibt es immer einen Kreditvertrag, eine Finanzierung. Der ist Minimum 200 Seiten lang oder länger auf Englisch. Die Struktur ist ähnlich. Du musst dich damit aber auseinandersetzen. Und im Familienunternehmen ist es so, Kreditvertrag, den hat der Inhaber, der ist irgendwo im Safe. Vielleicht kenne ich noch die Konditionen für die Planung, damit ich die Zinsen auch verbuchen kann. Aber hier ist der Kreditvertrag, wenn du keinen Treasurer hast, ist der Kreditvertrag dein Gebetbuch. Das musst du kennen, damit musst du dich beschäftigen. Viele ignorieren das am Anfang, was meistens in eine böse Situation führt. Und das Zweite ist auch ein Thema, das immer vernachlässigt wird, weil es im Mittelstand eher kein Thema ist, ist das Thema Liquidität. Weil erstmal ist natürlich Cash da, aber es ist keine Liquiditätssteuerung da und das ist absolutes Muss. Das ist zwingend, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Wo sind die Hebel? Wie sieht meine Liquidität in der Zukunft aus, damit ich rechtzeitig eingreife? Weil Hebel, um Liquidität zu schöpfen, die brauchen teilweise Monate. Kann ich nicht anfangen und sagen, in 4 Wochen bräuchte ich Geld. Das muss ich vorher wissen. Und ein Thema, das natürlich auch anders ist, und darauf kann ich mich nicht vorbereiten, das sind die Kommunikationsstränge. Ich bin ja derjenige, der ganz vorne mitsteht, wenn es um Kommunikation Richtung Investoren und Banken geht. Auch das habe ich ja in der Regel nicht, wenn ich im Familienunternehmen bin. Da ist die Kreditanfrage eine ganz andere. Und auch das darf man nicht unterschätzen. Das kann man auch vorher nicht lernen. Das muss man machen.
Ja, also es sind schon einige handwerkliche Skills, aber auch gerade diese Kommunikationsschienen. Also so wie du sagst, das ist ja, egal ob Familienunternehmen oder Großkonzernen, da hat es in der Regel andere Leute, die das haben, Unternehmenssprecher, CEO, wer auch immer. Und beim PE ist es eher der CFO, der da diese Themen, diese Gespräche führt, ne?
Genau, du darfst nicht mit dem Mindset rangehen, sagen, ich sag mal nur ein bisschen was, das, was mich niemand fragt, das sage ich nicht, weil der Investor ist mein Gegner, sondern nein, der Investor ist dein Freund. Und warum sollen nicht 3 Leute denken, wenn sie da sind und es Probleme gibt, warum soll nur ich denken? Also insofern möglichst frühzeitig viel kommunizieren, dann ist es auf dem Tisch, weil das, was alle hassen, inklusive Banken, sind Überraschungen. Also kommunizieren und dann über Lösungen diskutieren.
Ja, ja, ja.
Bin ich bis jetzt immer am besten gelaufen.
Klasse, ja. Es gibt ja noch eine wesentliche Aufgabe, die ja ein CFO in so einem Unternehmen machen muss. Und zwar das, was ich auch erlebt hatte, wenn ein PE ein Unternehmen kauft, dann ist eine der Aufgaben, den Laden transparent aufzustellen oder transparent auch zu machen und vielleicht auch Strukturen nochmal sauber nachziehen. Und da gehört auch dazu, glaube ich, dass so ein sauberes Betriebssystem, sage ich mal, aufgebaut wird. Also Reporting, Budgetierungsprozess, Forecastingprozess, Performance-Dialoge, was auch immer. Also diese Themen gehören doch sicherlich auch zu deinem, wenn du so ein Mandat hast, zu deinem Aufgabengebiet. Was heißt denn das konkret? Warum braucht man das und wie gehst du davor?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist was, da verlässt sich der Investor, da verlassen sich die Banken, da verlässt sich der CEO drauf, dass du das kannst und dass du das auch machst und dass es gemacht wird und dass es auch termingerecht am Tisch liegt. Und da ist so ein Stück weit auch wieder, da knüpfe ich an den Punkt von vorhin an, der Kreditvertrag so ein bisschen Leitlinie, denn da stehen die Termine und die Inhalte drin und die sind in den meisten Mandaten sind immer gleich. Was du zuerst aufbauen musst, ist eine integrierte Mehrjahresplanung. Die muss im Unternehmen vorhanden sein mit rollierendem Forecast mittlerweile, also nicht nur einmal im Jahr planen, sondern rollierenden Forecast. Eine 13-Wochen-Liquiditätsplanung, ehrlich ein Thema. Beides baue ich am Anfang aufgrund der Geschwindigkeit immer in Excel auf, wenn nicht schon ein Tool vorhanden ist. Und das hatte ich jetzt in allen Mandaten, in denen ich war, noch nie. Es ist in der Regel kein Tool vorhanden. Das heißt, ich baue beides in Excel auf.
Das ist eine typische Aufgabe, die man machen muss. Es ist nicht da, sondern das muss man aufbauen.
Und du hast auch in der Regel nicht das Know-how, gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich, dass du sagen kannst, da ist jemand im Unternehmen, den gebe ich das. Das ist mir ein- oder zweimal untergekommen. Da gab es jemanden, so einen typischen FP&A-ler, der macht es dann richtig gut. Er macht es deutlich schneller und besser als ich. Den kannst du anleiten dahin. Ansonsten machst du das selbst das erste Mal. Und dann, wenn es steht und man kann sagen, die Logik dahinter passt, das funktioniert, dann mache ich immer so, dass ich im Hinblick auf, irgendwann gehe ich ja aus dem Unternehmen, das Ganze in Standardsoftware überführe. Da gibt es unterschiedliche, da gibt es ein paar Player, die haben sich am Markt etabliert, mit denen arbeiten wir gut zusammen. Aber man sollte es in Standardsoftware überführen, weil über Jahre hin in Excel zu führen, wenn es etwas komplexer wird, erstens fehleranfällig.
Ja, das und ist zweitens, professionell, ne?
Genau, und du machst dich abhängig von der Person, die dieses Excel-Tool kann und das kann fatale Folgen haben. Standard-Tool muss man ein bisschen investieren, aber letzten Endes hilft es dann in der Aussagekraft. Da ist mittlerweile viel KI dahinter, das geht relativ schnell. Das sind so die nächsten Schritte. Genau, du hast dein Monatsreporting, logisch. Du hast dein Quartalsreporting mit Kommentierung Richtung Banken und dein Jahresreporting. Und genau, der Punkt, den wir noch nicht diskutiert hatten, das ist auch ein großer Unterschied zu Familienunternehmen, sind die Covenants. Die Covenants musst du beobachten, du musst sie mitkalkulieren, mitmodellieren, nicht, dass dir da irgendwas davonläuft und du möglicherweise einen Covenant Breach hast und dann vielleicht in eine Kreditverhandlung kommst.
Erklär uns mal bitte diesen Fachbegriff, weil ich glaube, der ist nicht geläufig.
Letzten Endes geht es darum, dass im Kreditvertrag vereinbart wurde, dass du bestimmte Kennzahlen, Kennziffern, die können sehr unterschiedlich sein, einhalten musst, damit der Kreditvertrag Gültigkeit hat und wenn du diese Vereinbarungen brichst oder nicht einhältst zum bestimmten Zeitpunkt, das kann Cashflow sein, das kann ein Leverage sein, das kann eine Investitionsquote sein. Wenn du die nicht einhältst und brichst, das sieht man ja dann in deinem Monatsreporting oder im Jahresabschluss, dann kann der Kreditvertrag gekündigt werden und dann zieht es einen ziemlichen Prozess, Arbeit und Kosten für die Firma nach sich. Deswegen immer das Thema, du musst nach vorne kalkulieren, du brauchst deine Forecast, du musst immer ganz genau wissen, was passiert in den nächsten 2-3 Jahren, damit du noch reagieren kannst.
Ja, Wahnsinn. Man sieht ja schon, dass Kompetenzportfolio also wirklich sehr, sehr weit ist. Wir haben ja angefangen, von dem zu reden, ja, die Gespräche auf Augenhöhe mit Investoren, mit Banken und so weiter. Also da muss man schon sattelfest sein, dass man da diese Themen beherrscht, bis halt sich eine Excel selber in die Hand zu nehmen und sich eine G&V, eine Cashflow-Forecast dann aufzubauen. Da kann man sich ja nicht immer drauf verlassen, so wie du da ja einmal sagst, du hast einmal Glück gehabt, dass da gute Leute da sind, denen man schnell geben kann. Die sind entweder nicht da oder anderweitig beschäftigt. Das heißt, du musst es erstmal selber aufbauen.
So ist es, wie man sagt, mit der Hand am Arm immer unterwegs, bis das Team mal steht.
Wenn wir jetzt mal sagen, okay, es gibt vielleicht finanzverantwortlich jetzt ein Familienunternehmen und die sagen sich, naja gut, PE ist nicht meine Welt. Und schon gar nicht, wenn ich diesen Podcast jetzt gehört habe, da will ich eh gar nicht rein. Ist ja ein gutes Recht. Gibt es trotzdem vielleicht irgendwas, wo man dann sagen kann, hey, ein paar Sachen machen die PE schon nicht schlecht, wo sich die Familienunternehmen vielleicht mal abgucken können?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt gerade wieder so im Small- und Mid-Cap-Bereich schaue, ist ja meine Erfahrung, dass in Familienunternehmen die finanzielle Steuerung nicht so aufgestellt ist, wie sie heute sein sollte. Den Punkt, den würde ich mir auf jeden Fall abgucken. Das ganze Thema, wie man eine Planung macht, wie man Monatsreporting macht. Man muss sicherlich nicht so tief einsteigen und sagen, ich brauche jetzt eine Monatskommentierung aller meiner Abweichungen, wenn ich von der Größe her in meinem Unternehmen so aufgestellt bin, dass der Geschäftsführer oder Inhaber im Büro neben mir sitzt und wir sowieso jeden Tag sprechen. Brauche ich das sicherlich nicht. PE braucht deswegen, weil die halt eben nicht im Büro nebendran sitzen und weil sie richtigerweise, finde ich, von der Logik her sagen, wenn ich das beschrieben habe als Finanzer, habe ich mich damit beschäftigt. Also da steckt ein Stück weit ein Sinn dahinter. Aber dieses ganze Steuern mit Zahlen, mit Struktur bis zum Cashflow eben und nicht nur bis zum Jahresüberschuss, das könnte dem einen oder anderen Mittelständler helfen, eben vielleicht doch kritische Situationen, Krise oder bis zur Insolvenz zu vermeiden.
Ja, ich habe vor einer Weile ein Gespräch geführt. Da hat mir die Geschäftsführerin von so einem klassischen Mittelständler, ich glaube 10 Millionen Umsatz oder so, gesagt, solange genug Geld auf dem Konto ist, ist alles gut. Das mag sein, wenn sie auch 10 Millionen auf dem Konto hat, aber grundsätzlich dieses Finanz-Know-how, dass der Kontostand nicht automatisch Cashflow ist und schon gar nicht Cashflow-Forecast, ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den du sagst. Also dieses Finanzverständnis und dieses Führen einer Unternehmung ein Stück weit Finance-basiert und nicht nur nach Gefühl und Kontostand. Ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall Unternehmen schon ans Herz legen, die das noch nicht haben.
Und du hast das entscheidende Wort ja gesagt, Viktor. Es ist genug. Die Frage ist nur, wenn ich es nicht plane, was ist denn genug? Also es muss dann schon ein richtig dickes Polster sein, dass ich sagen kann, ich fühle mich wohl, weil das gibt ja verschiedene Szenarien, was in Zukunft passieren kann, gerade in der heutigen Zeit, womit ich mich nicht rechne. Preise werden erhöht auf der Einkaufsseite, dann geht noch irgendwas schief und schnell ist das Polster weg.
Ja, und mein Geschäftsumfeld kann sich ändern oder man will mal auch wachsen und investieren oder so. Und dann kann sich das Polster vielleicht auch sehr schnell dann auch in Anspruch genommen werden, plus die Kreditlinie, die dann vielleicht dazu dann nach sich zieht. Schnell sind Themen auf einen dann zugekommen, mit denen man sich vorher nicht auseinandergesetzt hat. Und lieber hat man sich da vorher schon damit beschäftigt. Und wenn es nicht selber jemand machen will, jetzt als Geschäftsführer, Eigentümer, dann gibt es vielleicht kompetente Leute im Team, die das vielleicht übernehmen können.
Oder es reicht ja, du holst dir jemanden von außen, der dich 1, 2, 3 Tage im Monat dabei begleitet, dein Team aufbaut, in die Richtung trainiert. Das kann man ja auch machen. Das ist überschaubar. Dann kann man lernen, das Team wächst. Das ist ja das, was die Menschen heute auch wollen, wachsen und lernen. Du bist sicherer unterwegs.
Ja. Die PE-Welt ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe auch in der Zeit, wo ich mit Private Equity zu tun hatte, habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Das ist eine komplett andere Welt als jetzt in Anführungszeichen die normale Industrie oder die normalen Unternehmensumfeld. Und ja, ich glaube, beide Welten können voneinander irgendwie so ein Stück weit was lernen. Und ich glaube, weil die Welt auch der PE so komplex ist, ist es gut, dass solche Experten wie dich es einfach gibt, die dann auch sehr, sehr schnell reinkommen und mit den Themen vertraut sind. Und wenn jemand mit dem Gedanken spielt, hier reinzugehen in diese Branche, dann zumindest die Skills, die wir jetzt aufgezählt haben, die sollte man sich gut überlegen und idealerweise vorher schon aneignen. Wenn man im Mandat ist, hat man keine Zeit. Das haben wir heute eindeutig gehört.
Ja, und das ist es ja, was Spaß macht, genau in dem Umfeld. Also ich kenne ja meine Zeit aus dem Großkonzern, wo die Wirkung relativ klein war. Und in dem Umfeld, in dem ich jetzt bin und seit vielen Jahren unterwegs bin, kannst du halt von Beginn an sofort wirken und kannst große Hebel bewegen. Und das ist das, was aus meiner Sicht wahnsinnig viel Spaß macht, weil du hast einfach einen Impact.
Klasse. Ralf, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes Thema, sehr spannendes Thema, wo man jetzt nicht tagtäglich damit, glaube ich, in Berührung kommt. Viele interessante Aspekte, die man sich, glaube ich, wenn man in einem normalen Unternehmen beschäftigt ist, sich mal überlegen kann, hey, was kann ich da noch ein Stück weit auf ein professionelleres Level ziehen? Weil das kann man den PEs auf jeden Fall unterstellen. Die schauen schon, dass alles sehr professionell und strukturiert abläuft. Ne? Und da kann man sich manchmal schon eine Scheibe davon abschneiden. Also vielen herzlichen Dank. Für mich waren auch einige Punkte neu und interessant. Mir hat es riesen Spaß gemacht, Ralf.
Ja, mir auch. Hat mich sehr gefreut, Viktor.
Klasse. Und die allerletzte Frage natürlich, die will ich nicht aussparen. Wenn jemand gehört hat und dem gefallen hat, was du da gerade erzählt hast und der vielleicht eine Unterstützung benötigt, wie kann man dich erreichen?
Das ist ganz einfach. Über LinkedIn. Nachricht über LinkedIn. Da bin ich zu Hause und die lese ich am ehesten.
Perfekt. Super. Über LinkedIn oder gerne auch mich anschreiben. Der Name ist natürlich auch verlinkt, also jederzeit erreichbar. Ralf, herzlichen Dank.
Vielen Dank, Viktor.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.